Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Die Weiße Nacht von Anne Stern. Eine Rezension von Frau Goethe liest. Erster Fall für König und Faber. Berlin, 1946. Lou Faber ist dabei, die Ruinen der Stadt zu fotografieren, als sie die Leiche einer Frau entdeckt. Sofort benachrichtigt sie die Polizei. Kommissar Alfred König beschlagnahmt die Aufnahmen. Wenig später finden sich zwei weitere Leichen, die offenbar ja Opfer vom selben Täter sind. Der Mörder nimmt sich jedes Mal die Zeit, den Leichen die Hände wie zum Gebet zu falten. Lou erinnert diese Haltung an Kinder, die das Nachtgebet sprechen sollen. Während sich König langsam durch die falschen Fährten kämpft, wird auch sein Hauptverdächtiger tot aufgefunden. Seine Leiche passt allerdings so gar nicht ins Muster. Anne Stern beginnt mit diesem historischen Krimi eine Reihe um das Ermittlerpaar König und Faber. Sie wählt dafür die Zeit nach Kriegsende. Der Winter 1946-47 zählt zu den kältesten Wintern des 20. Jahrhunderts und forderte die Überlebenden des Krieges. Die Temperatur fiel über mehrere Wochen unter 20 Grad Celsius. Mehrere Faktoren führten gleichzeitig zur Versorgungskatastrophe. Erstmal hatten viele Menschen im Bombenhagel ihren Wohnraum verloren und suchten zwischen den Ruinen Schutz. Hier konnten sie sich kaum warm halten. Selbst in erhaltenen Wohnungen fehlte es an ausreichendem Heizmaterial. Der Alltag spielte sich also in eisiger Kälte ab. Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten suchten zudem Platz und eben auch Essen. Die wenigen Lebensmittel waren nur mit Marken zu bekommen. Jedem Erwachsenen standen etwa 800 bis 1000 Kalorien pro Tag zu. Hunger gehörte also zum Alltag, ebenso Krankheiten und Erschöpfung. Der allgegenwärtige Mangel begünstigte den Schwarzmarkt, auf dem Lebensmittel, Brennstoffe oder Kleidung zu horrenden Preisen gehandelt wurden. Eine Verbesserung brachte erst 2 Jahre später der Marshallplan. Dieser Wendepunkt trat also 1948 in Kraft. Ziel dieses amerikanischen Hilfsprogramms war es, die wirtschaftliche Stabilisierung Westeuropas voranzutreiben, Hunger und Not zu lindern und zugleich politische Radikalisierung zu verhindern. Durch Lieferungen von Lebensmitteln, Rohstoffen, Maschinen und Krediten sollte nicht nur der Wiederaufbau ermöglicht, sondern auch das Vertrauen in demokratische Strukturen gestärkt werden. Für viele Menschen bedeutete der Marshallplan erstmals seit Kriegsende eine reale Aussicht auf ein Leben jenseits von bloßem Überleben. Er bedeutete eine Perspektive, die den Figuren in Die Weiße Nacht noch fehlt, aber bereits als fernes Versprechen mitschwingt. Der fiktive Kommissar König wurde im Krieg verletzt. Seine Versuche, sich dem nationalsozialistischen Gedanken entgegenzustellen, kostete ihn ein Auge. Er ist eine Figur, die sich nicht als Held inszeniert, sondern als jemand, der Entscheidungen getroffen und dafür einen hohen Preis bezahlt hat. Auch Fotografin Lou Faber war auf ihre Weise im Widerstand tätig. Ihre Kamera dient nun als Mittel der Dokumentation einer Welt, die moralisch und physisch in Trümmern liegt. In der Zeit der Entnazifizierung haben sich somit zwei Charaktere gefunden, die dieselbe Auffassung haben. Die politische Überprüfung ehemaliger NS-Mitläufer, das Misstrauen gegenüber Autoritäten und die Frage nach persönlicher Schuld prägen diese Jahre. Gerade am Beispiel der Fotografin wird deutlich, wie schwierig es war, nach Kriegsende das geregelte Leben wieder aufzunehmen. Der Krimi folgt einem klassischen Aufbau. Zuerst gibt ein Mordfall Rätsel auf und der zweite Leichenfund lässt erahnen, dass sich die Mordkommission bei den Ermittlungen beeilen sollte. Erste spärliche Hinweise weisen einen Weg zur Motivation des Täters. An diesem Punkt beginnt man auch beim Lesen, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Ja, zu gern würde ich jetzt über das Thema berichten, was euch aber vermutlich dann den Spaß am Selberlesen verdirbt. Durch den aufkommenden Zeitdruck steigt natürlich auch die Spannung und zusätzlich hofft man, dass den inzwischen liebgewonnenen Figuren nichts passiert. Die letzten Seiten bieten noch einen Ausblick, wie es in der Reihe weitergehen könnte. Mit Die Weiße Nacht beginnt eine neue Krimireihe von Anne Stern. Wie schon Hulda Gold agiert auch Alfred König in Berlin, allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg. Im ersten Band werden die beiden Hauptfiguren König und Faber eingeführt. Ihre Lebensumstände in der historischen Umbruchszeit werden nachfühlbar beschrieben und man kann sich bildhaft vorstellen, mit welchen Hürden sie täglich ihr Leben gemeistert haben. Die katastrophalen Wetterbedingungen trafen die Überlebenden des Krieges wirklich heftig. Die Figuren müssen sich auch der Frage stellen, inwieweit sie Schuld an den 12 Jahren Naziregime hatten. Anne Stern verbindet einen spannenden Kriminalfall mit einer eindringlichen Darstellung der Nachkriegszeit und zeigt, wie eng Schuld, Erinnerung und Überleben miteinander verwoben sind. Der Beginn einer neuen Krimireihe ruft förmlich danach, die Autorin nach ihren Motiven und Recherchen zu fragen. Ich habe nun Anne Stern über ihre Nachkriegskrimireihe um Faber und König gesprochen. Hallo Anne Stern.
Hallo, ich freue mich.
Sag mal, was hat eigentlich den Anstoß gegeben, jetzt eine neue Krimireihe mit diesen beiden Ermittlern zu machen?
Also wer mich und mein Schreiben kennt, der ist wahrscheinlich schon mal über meine Fräulein-Gold-Reihe gestolpert, wo ich ja eine Serie erzähle, die sich um eine Hebamme in den 20er Jahren in Berlin dreht und einfach den Schwerpunkt Weimarer Republik hat. Und da gibt es ja auch schon immer so kleine Kriminalfälle drin, also eher so auf der cozy Ebene, aber mir macht es unheimlich Spaß, mir solche Fälle auszudenken. Und ich habe immer mehr darüber nachgedacht, dass es super interessant sein müsste, nicht nur den Weg jetzt in die Diktatur, den ich in Fräulein Gold erzähle, in den Blick zu nehmen, sondern auch mich zunehmend gefragt, was passiert eigentlich nach 45 in Berlin? Was kann man erzählen nach dieser Diktatur? Und da wurde mir halt klar, dass, wenn ich das erzählen möchte, ich da eine andere Tonalität in meinen Romanen haben müsste. Denn der Stoff ist irgendwie ungleich härter, was das Historische angeht. Und da fand ich, drängte es sich wirklich jetzt auf, noch mehr in die Krimi, in die Spannungsrichtung zu gehen. Und dafür brauchte ich natürlich ein ganz neues Setting und auch neue Figuren.
Okay, und da kommen jetzt Faber und König ins Spiel.
Genau.
Wenn du diese beiden Figuren halt hast, wie muss denn dann eigentlich diese Charakterisierung sein, damit die auch eine Dynamik haben, die wir gerne lesen möchten?
Also bei dem Wort Charakterisierung bin ich immer so ein bisschen scheu, weil das klingt manchmal so, als würde man sich als Autorin hinsetzen und sagen, wie baue ich denn jetzt diese Figuren, dass die besonders günstig sind für die Leser oder besonders gut funktionieren oder so. Und zumindest bei mir ist das nicht so. Ich kann das gar nicht so auf dem Reißbrett, so eine Figur erfinden, der ich jetzt sozusagen Zutaten beimische. Ich kann gar nicht kochen, aber trotzdem ist das Bild, glaube ich, da stimmig, sondern ich nähere mich so einer Figur eigentlich erst im Schreibprozess selbst und die muss ich mir so nach und nach offenbaren. Und deswegen fange ich immer sehr schnell an zu schreiben und suche eigentlich erst diese Figuren während des Schreibprozesses. Und die kristallisieren sich sozusagen nach und nach so ein bisschen deutlich heraus. Und was aber natürlich immer wahnsinnig wichtig ist, um Spannung zu erzeugen, sind natürlich Konflikte. Also das ist ja im echten Leben auch manchmal so oder oft so und es ist eben auch im Schreiben oder in der Literatur so. Ohne Konflikte und ohne Ambivalenzen passiert nichts. Und deswegen ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass diese Figuren erstens einen äußeren Konflikt haben, Das war jetzt für Lou und König für mich nicht schwierig, denn die leben in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation in Berlin, in den Ruinen, im Schnee, hungern und frieren und müssen auch noch einen Mordfall lösen. Das heißt, da gibt es genug äußere Konflikte und Zeitdruck für diese Menschen. Und was aber, glaube ich, noch viel wichtiger ist für gute Figuren, die lebensecht sind, ist der innere Konflikt. Und da war es für mich auch in dem Fall jetzt wirklich nicht schwierig, innere Konflikte zu finden, denn also die ergeben sich automatisch auch aus der Schuldfrage, aus der Frage des Überlebens nach 45. Da gibt es genug Reibung, die man erzählen kann.
Genau, da gibt es schon mal ein gutes Stichwort. Das Jahr 1946. Also es war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles war zerstört, gerade in Berlin. Das lag in Trümmern. Welche Quellen konntest du denn da jetzt noch hinzuziehen?
Also zum Glück gibt es wahnsinnig viele Quellen natürlich zu dieser Zeit. Also es gibt schon Tonfilme, es gibt ganz viele Aufzeichnungen, es gibt unglaublich viele Fotografien, die teilweise auch von Fotografen aufgenommen wurden, die eben direkt nach 45 wieder in die Stadt zurückkehrten. Auch vertriebene Fotografen, Fotografinnen zum Beispiel. Und ich bin aber, und das war das Wertvollste für mich, ins polizeihistorische Archiv, also in die Sammlung der polizeihistorischen Artefakte in Berlin gegangen. Die sind im Polizeipräsidium am Tempelhofer Feld, also am Flughafen. Und dort werden eben bergeweise Akten aufbewahrt aus dieser Zeit, Polizeiakten, wo eben nicht nur administrative Vorgänge beschrieben werden. Das war für mich aber auch sehr wichtig, die alle zu lesen. Aber eben auch wirklich konkrete Kriminalfälle auf Schreibmaschinenpapier vorliegen. Und da habe ich mich natürlich sehr inspirieren lassen und habe auch verstanden, wie komplex und wichtig die Polizeigeschichte nach 45 in Berlin ist und dass die eigentlich fast wie eine Symptomatik ist für die Entwicklung der politischen Situation nach 45, also die Konflikte zwischen den Siegermächten, die ja sehr schnell dann aufbrechen, die spiegeln sich auch in der Polizeiarbeit ganz schnell wieder.
Welche Aufgabe hatte denn eigentlich damals die Polizei, um so kurz nach dem Krieg und dann mit der Entnazifizierung zu unterstützen?
Also die Alliierten haben natürlich sofort erkannt, dass sie dringend eine funktionale Polizei wieder aufbauen müssen in der Stadt, um die Ordnung wiederherzustellen, und haben diesen Befehl schon im Frühsommer 45 gegeben, dass wieder eine neue Polizei aufgestellt werden soll, dass sie in Uniformen eingekleidet werden soll, die vor 33 in Gebrauch waren. Also man wollte natürlich jetzt nicht, dass da weiter jetzt die NS-Uniformen auf der Straße rumlaufen. Man wollte ja auch ein neues Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei wieder möglich machen, denn Uniformen hatten einen ganz anderen Beigeschmack, als das jetzt für uns vielleicht der Fall ist. Und daraus ergab sich dann auch schnell eben nicht nur eine Schutzpolizei, die auf den Straßen für Ordnung sorgt, sondern es musste auch ganz schnell wieder eine handlungsfähige Kriminalpolizei aufgebaut werden. Und das war aber eben wahnsinnig schwierig, denn fast alle, die fähig waren und ausgebildet für diesen Beruf, hatten unter den Nazis in der Kripo schon gearbeitet. Das heißt, die waren eben untragbar jetzt aus Sicht der Alliierten und aus Sicht der Sowjets. Deswegen gab es das Problem, dass man Leute finden musste und sehr schnell ausbilden musste, eigentlich von der Straße weg, kann man sagen, die vorher überhaupt nicht mit diesem Beruf irgendwie in Verbindung gestanden hatten.
Ah, okay. Verrätst du uns noch kurz, wie es wohl weitergeht mit den beiden?
Das ist eine Frage, die ich natürlich eigentlich gar nicht beantworten darf. Ich kann nur so viel sagen, es wird natürlich weitergehen mit Lou und König. Ich habe das von Anfang an als Serie geplant und der erste Band heißt ja nun auch schon der erste Fall für Lou und König. Es gibt also auch einen zweiten Fall, an dem sitze ich gerade schon. Und wer den ersten Band gelesen hat, weiß ja schon, dass es einige Entwicklungslinien da drin gibt, die ich schon angelegt habe, die sich im zweiten Band wahrscheinlich weiter spinnen lassen. Und auf jeden Fall verlassen wir natürlich das Wintersetting, also dieses schrecklichen Hungerwinters 1946-47 und gehen jetzt eben weiter in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und auch dann irgendwann der DDR. Aber was im Detail auf Dunenkönig dort warten wird, das muss man dann im zweiten Band lesen.
Wie lange müssen wir warten?
Ich hoffe nicht zu lange.
Okay, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, 1946 sind ja nun 80 Jahre her. Für uns ist es kaum mehr vorstellbar, dass Deutschland seinerzeit in Trümmern lag. 6 Kriegsjahre lagen nun hinter den Menschen und dazu kam jetzt noch ein extrem kalter Winter. Auch wenn das so eine perfekte Kulisse für ein Krimi ist, sollte das Leid auf gar keinen Fall vergessen werden. Das Buch trägt auf alle Fälle zur wichtigen Erinnerungskultur bei und ist für uns ein Lesetipp. Sie hörten eine Rezension von Frau Goethe liest zum Roman Die weiße Nacht von Anne Stern. Er ist im Januar 2026 im Piper Verlag erschienen. Es las Heike Stepprath.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.